Liebe, der Schlüssel zum Leben. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Und ich möchte die beginnen, indem ich euch drei Bibelstellen vorlese. Und wer die Bibel auch nachschlagen möchte, kann das gerne tun. Wir fangen an mit Johannes 10, Vers 10. Das ist von unserer Konferenz gestern, wir haben uns das so ein bisschen angewöhnt, Halleluja zu sagen, wenn wir eine Bibelstelle gefunden haben. Das ist gut, oder? Okay. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich lese es nochmal aus einer anderen Übersetzung. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das sind Jesu Worte für dich und mich, für sie und mich. Und dann lesen wir ein bisschen weiter, Johannes 14, vier Kapitel weiter hinten, Vers 6. Es geht schneller, gell? Braucht man nicht so lange suchen. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Erinnert euch, es geht um Liebe, den Schlüssel zum Leben. Wir müssen also A verstehen, was Leben heißt und B verstehen, was Liebe heißt, um diese Formel aufzulösen. Und hier sagt Jesus, er ist das Leben. Und dann ganz bisschen weiter hinten, im Vers 19. Vers 19b. Das B steht nicht dabei, es heißt nur der zweite Satz in diesem Vers. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben, sagt der Herr Jesus. Oder in einer anderen Übersetzung, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ich mag das, wenn unser Herr so an uns denkt. Und wir das mitbekommen dürfen, wir das nachlesen können, wir das schwarz auf weiß haben. Das ist ja schön, wenn da jemand was Liebes sagt, aber hey, wenn du sowas schwarz auf weiß als Brief bekommst, das guckt man sich doch immer wieder mal an, denkt man, boah, das ist aber so lieb und das hat er wirklich so gemeint. Uns wird das ja nicht aufgeschrieben. Ne? Sagen ist ja eine Sache, aber es schriftlich zu kriegen. Jesus machte klar und deutlich, dass er das Leben ist und das Leben bringt. Viele suchen das Leben. Machen wir uns nichts vor. In unserer Zeit heute sucht man das Leben an allen möglichen Plätzen. Ein paar Leute suchen es vielleicht in der Esoterik oder in irgendwelchen okkulten Dingen. Andere suchen es in irgendeiner Religion. Egal, ich bin Papst oder bei den Moslems oder bei den Hindus oder beim Hari der Krishna. Egal, Zeugen Jehovas, irgendeine Sekte, irgendwas. Leute suchen das Leben. Die suchen es, ernsthaft, sie sind interessiert. All diese Gruppen würden gar nicht existieren können, wenn es nicht diese Sehnsucht nach echtem Leben gäbe. Andere suchen es in den Discos, was ist das heute noch so aktuell? So in meiner Generation machen die Discos aktuell, gibt ja hier auch Nachtclubs und Dinge, suchen Leben da. Suchen Leben vielleicht in verschiedenen Partnern, man wechselt die vielleicht wie das Unterhemd und denkt, das muss es ja wohl sein. Andere sind eher gesitteter und suchen das Leben in der eigenen Familie. In den Kindern, in dem Partner. Das ist schon ein guter Ansatz. Aber eben nur ein guter Ansatz, weil die Werte ohne den Wertgeber greifen zu kurz. Wir können in Deutschland die ganzen Werte der Bibel etablieren, ohne den Wertgeber mit einzubeziehen und es wird nicht wirklich alles verändern können. Wir werden auf halber Strecke liegen bleiben, weil die Motivation um der Werte willen nie genug sein wird. Immer nur ehrlich zu sein, das bin ich so lange, bis ich irgendeinen großen Vorteil dabei verschenke und der Preis mir zu hoch wird und dann werde ich doch eine Notlüge bringen. Es sei denn, der Wertgeber spielt in meinem Leben eine Rolle, weil ich eine Beziehung mit ihm habe. Eine Beziehung mit Gott zu haben, macht die Werte, die er vermittelt, für mich ganz anders fassbar und mich ganz anders verbindlich. Als dass jedes gute Werk, jedes gute Wort oder jede Gehaltserhöhung oder irgendwas sonst tun könnte. Leben ist mehr als Existenz. Und das ist eben wesentlich. Wo auch immer du suchst oder gesucht hast. Ich habe auch viel gesucht, bevor ich Christ geworden bin. Und dachte, da finde ich was. Und vielleicht eine Astrologie, da habe ich ein bisschen gesucht. Im Okkultismus so kleine Spielchen getrieben, Gläschenrücken, Tischchenrücken. Eine Wahrsagerin, mit der wir gut befreundet haben, die konnte auch weiter schauen, als man so dachte, und Dinge sehen. Das war schon spannend. Und doch war das alles nicht der Weg. Es waren Wege, die irgendwo wieder in eine Sackgasse mündeten. Noch eine Weile vielleicht, wo sie ganz interessant waren. Aber es war eben nicht der Weg, wo Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, der tatsächlich zum Vater führt. Alles andere führt immer irgendwo wieder in eine Endlosschleife und du kommst nicht raus. Das Leben, was hier mit Zoe beschrieben wird, ist ein Leben, das allumfassend ist. Jesus spricht hier nicht nur von dem irdischen Leben oder von dem materiellen Leben oder von dem körperlichen Leben. Er spricht in einer allumfassenden Sprache. Er sagt, ich bin gekommen, um dir Zoe, das griechische Wort, für eben diese Allumfassung der Dinge. Deine Gesundheit ist damit drin. Dein Wohlstand wirtschaftlich ist damit drin. Deine Beziehungen sind damit drin. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch dieses Format von Leben zu geben, was ihr ohne mich gar nicht finden könnt. Ihr könnt nur Teilaspekte finden, aber die können sehr schnell enden. Die Jugend endet bekannterweise irgendwann und die Gesundheit auch. Es sei denn, wir haben diese Form von Leben. Die ganze Heilige Schrift ist voll von Verheißungen, die ausdrücken, dass die Menschen, die seine Gebote halten, vollen Zugang zum Segen Gottes und damit Versorgung, Schutz und Leben haben. Ich habe es heute Morgen noch gelesen, wo ich es gerade finde. In den Sprüchen. Dachte ich, wow, das ist stark. Das war wohl doch im Psalm. Ja. Denn du, im Psalm 5, Vers 13, denn du segnest den Gottesfürchtigen Herr und umgibst ihn schützend mit deiner Güte. Da dachte ich, wow, wenn ich gottesfürchtig bin, kann ich das hier für mich beanspruchen. Ich habe eine Schutzmauer seiner Güte um mich herum. Er umgibt mich mit seiner Güte. Was soll mir passieren? Wenn Gott das mit mir tut, mit dir tut, diese Mauer bricht niemand durch. Keiner kommt drüber. Kein Feind kann an dich ran, wenn die Mauer steht. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Wertgeber kennen, den der Leben gibt. Nicht nur das Leben selbst, das greift zu kurz. Denn das ist nicht mit der Ewigkeit verbunden. Jedes Leben, was wir hier empfangen können, ist nicht mit der Ewigkeit verbunden, außer dem, was Christus selbst schenkt. Aber die Frage ist jetzt, welches der 10 Gebote ist nun besonders wichtig? Wie schaffe ich es, wenn Gott sagt, wer alle meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt, der bekommt auch meinen Schutz, der wird von Güte umkleidet. Gottesfürchtig heißt ja, ich nehme Gottes Wort tatsächlich ernst und tue das. Wie halte ich all diese Gebote in meinem Alltag auch im Blick, ohne dass ich jetzt da wieder falle und das ist so viele Sachen. Ihr müsst wissen, die Juden haben ja nicht nur die 10 Gebote, sondern sie haben ja einen Kodex daraus entwickelt von 600 und ich denke 30 Geboten, die sie daraus formuliert haben. Satzungen, Verboten, Geboten, das darfst du nicht, du darfst am Sabbat nicht deinen Esel zum Futterdruck führen und bla bla bla, du darfst nichts tragen. Das wurde ganz detailliert auf den Alltag umgesetzt und das war schon ganz schön heiß, da zu leben. Oh, habe ich jetzt gerade irgendein Sabbatgebot gebrochen vielleicht oder irgendwas anderes? 630 Sachen, ne? Viel Holz. Und wenn du eins gebrochen hast, hattest du ein Problem. Musstest du zum Tempel gehen, musstest irgendein Täubchen opfern oder irgendein größeres Tier. Das kostete richtig was und es war noch dazu ein bisschen peinlich, ne? Jetzt kommt er schon wieder, der war schon dreimal da die Woche. Taubenverkäufer freut sich, aber der Priester denkt sich seinen Teil, oder? Wie ist das überhaupt? Gelten diese ganzen Gebote und Satzungen überhaupt noch im Neuen Testament? Wir sind noch im Neuen Bund. Was ist das noch? Ist das wirklich noch wichtig? Müssen wir das alles tun, um Leben zu haben? Das ist mir zu teuer. Das schafft ja kein Mensch. Stimmt. Keiner schafft es. Keiner hat es je geschafft, auch kein Jude. Und keiner wird es je schaffen, mit einer Ausnahme. Ihr ahnt schon, wer das ist. Ja, Jesus Christus, der einzige Mensch, der jemals ohne Sünde diesen Planeten hier betreten und verlassen hat. Aber Gott sei Dank, dieser Jesus ist so praktisch. Wenn wir so jemanden als Finanzminister hätten, unser Steuerrecht wäre übersichtlich. Und Jesus hat all diese Gebote und Praktiken, die ja die Menschen dann aus den Zehn gemacht haben, er hat sie zusammengefasst. Auch das mag ich mit euch gerne lesen. Mögt ihr das lesen mit mir? Markus 12. Markus Evangelium Kapitel 12. Abvers 33. Ihr werdet immer schneller. Da kam also jetzt jemand so von der gesetzlichen Sorte und wollte diesen Meister Jesus, diesen Rabbiner, diesen Lehrer aufs Glatteis führen. Und er sagte, hey, Meister, was von den Geboten ist denn wirklich wichtig? Was müssen wir denn tun? Wie sieht das aus mit all dem? Welches von allen Geboten, fragt er im Vers 28, ist das Wichtigste? Das ist eine Glatteisfrage. Genau wie, genau, was ist das Wichtigste? Oh, du verrätst ja schon alles. Aber es war richtig. Das war genau richtig, Ramona. Ich lese es jetzt nochmal vor aus dieser Übersetzung. Denn Jesus, das machen ja Juden manchmal, die beantworten eine Frage mit einer Gegenfrage. Das ist raffiniert, ne? Kannst du noch ein bisschen überlegen und der andere muss reden. Und das hat Jesus auch gemacht. Er hat gesagt, okay, sag du doch mal. Ja? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und an deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Oder in einer anderen Übersetzung, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und nachlesen kann man das an verschiedenen Stellen. Jesus hat immer wieder gesprochen über diese Liebe. Er sagte, braucht ihr jetzt nicht alle nachschlagen, Lukas 10, ich bin immer noch so ein bisschen in der Konferenz mit vielen Bibelstellen. Hier fragt Jesus, hier ist das, was ich eben ansprach, ein Mann kam und sagte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose? Die Gegenfrage, was liest du dort? Und der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigt Jesus. Tu das und du wirst leben. Ja. Da haben wir doch schon die Antwort. Tu das und du wirst leben. Zoe, tu das und du wirst leben. Mit anderen Worten, du musst nicht alle Korinthen einsammeln, die andere irgendwie von sich gegeben haben. Sondern du konzentrier dich auf das eine Gebot. Denn wenn du das tust, hast du gleichzeitig alle anderen erfüllt. Das Gebot ist das Gebot der Gebote. Ich nenne das das Meistergebot. Es ist vom Meister und es ist tatsächlich ein meisterliches Gebot, was alles beinhaltet, was wir brauchen. Tu dies, so wirst du leben. So der Basisschlüssel zu echtem Leben ist also das aktive Lieben. Etwas aus Liebe tun. Wir fassen hier zusammen, das höchste Gebot ist also definitiv, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, und liebe dich selbst. Wenn ich diese drei Dinge in Balance tue, weiß ich, was Leben ist. Aber am Anfang steht die Beziehung zu Gott. Ich kann ja nur jemanden lieben, mit dem ich eine Beziehung habe, den ich in irgendeiner Form begegne. Ich kann nicht sagen, oh, ich liebe Thomas Bob, wenn ich den Mann nie gesehen, nie getroffen, nie gesprochen habe. Ich kann das gefühlsmäßig vielleicht irgendwie hinkriegen. Und vielleicht glaubt er mir das sogar. Aber woanders heißt es, dass zu der Liebe auch Werke gehören. Dass eine Handreichung dazugehört. Meine Hand ist es doch, die liebt. Nicht nur mein Mund. Mein Mund beginnt vielleicht damit, trifft Entscheidungen. Aber dann bin ich es doch, der was tut. Der Liebe zum Ausdruck bringt. Durch Gemeinschaft, durch Nähe, durch Austausch, durch Hilfe. Und durch vieles andere. Es geht hier um die Liebe, die hier genannt wird. Im Griechischen bedeutet dieses Wort Agape so viel wie trotzdem. Trotzdem. Gott sagt, ich liebe dich mit Agape-Liebe. Agape-Liebe, trotzdem Liebe. Die Griechen kannten dieses Wort. Es war fast nicht mit Bedeutung versehen zu der Zeit, wo Paulus das dann auch wieder ausgrub. Und wo das dann das ganze Neue Testament durchzieht. Immer wieder, wenn von Gottes Liebe die Rede ist, steht da im Griechischen Agape. Und es gab ja andere. Es gab ja die Phileo-Liebe zum Beispiel. Das ist die Liebe von einem Freund zu einem Freund. Phileo, eine wundervolle Form der Liebe. Oder Eros, kennen wir alle. Erotische Liebe. Die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Es ist übrigens die Weilliebe, wenn man es genau betrachtet. Eros ist die Weilliebe. Liebe, ich liebe dich, weil du so eine hübsche Figur hast, weil du mich auch liebst, weil ich von dir was krieg, was ich brauche. Eros, nicht die höchste Form der Liebe, wird oft verwechselt. Eros kann sehr schnell wieder beendet sein, denn wenn das nicht mehr da ist, weshalb ich jemanden liebe, vielleicht wird meine Frau auf einmal älter und wenn das nur Eros gewesen ist, sage ich, ich habe die junge, hübsche Frau geliebt, jetzt bist du eine alte, hübsche Frau. Ich hole mir eine neue. Ja, das machen Leute, oder? Das machen, guck mal in die Fernsehen, in die Klatschpresse, das machen Leute. Wenn sie so in ihren 40er, 50er sind, dann gehen Männer, die aus diesem Grund ihre Frau geheiratet haben, andere Wege. Und Frauen machen es manchmal auch. Weil die haben Jesus nicht und die haben keine Ahnung, was Agape eigentlich meint. Ich liebe dich trotzdem, du nicht perfekt bist. Trotzdem du Macken hast, die vielleicht in deinem Leben nie mehr ganz verschwinden. Wir hoffen ja immer, ne? Ah, wenn ich den erstmal heirate und danach und dann ist der bestimmt irgendwann mein Traumprinz. Wie viele haben sich da schon geirrt? Ich habe so viele wundervolle Eheberatungen gehabt, wo das Problem dann doch letztendlich auftauchte. Und wir reden gleich noch ein bisschen drüber. Und es gab den Begriff der Starge, Starge-Liebe. Das ist die väterliche Liebe. Auch das war im Griechischen ein ganz wichtiger Begriff. Der Vater zu seinem Kind oder der Mentor zu seinem Mentoranten. Nein, es ging hier einzig und allein um Agape. Jesus sagt nicht, ich liebe dich so, weil du so toll Schlagzeug spielst für mich. Oder ich liebe dich so, weil du so tolle Grafiklayouts machst für mein Reich. Oder weil du so hübsch aussiehst. Er hat gesagt, ich liebe dich, trotzdem ich genau weiß. Du wirst mich enttäuschen, du bist nicht vollkommen, du wirst ganz gewiss Müll machen in deinem Leben. Ich liebe dich trotzdem. Denn ich habe mich entschieden, dich zu lieben, trotzdem ich weiß, wie unvollkommen du bist. Das ist göttliche Liebe. Und der verdanken wir alle unser Leben. Amen. Ich habe für mich mal so zusammengeschrieben, das hat nicht in Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das ist so mehr aus meinem Erfahrungsschatz heraus. Ich habe 12 Liebesprinzipien formuliert. Ich mag die Zahl 12 sehr gerne, das ist eine Zahl der Vollkommenheit. Und ich dachte, jetzt bei 12 hörst du mal auf zu schreiben. Das reicht auch für einen Gottesdienst. Ne? Prinzipien sind ja Dinge, die ultimativ gültig sind. Ein Prinzip funktioniert in jeder Kultur, bei jedem Mensch gleichermaßen. Deswegen ist es jetzt nicht hier irgendwo nur eine Idee, sondern es sind Dinge, die pauschal formuliert für jeden von euch Bedeutung haben, wenn du es benutzen möchtest. Dieses Prinzip funktioniert. Das Prinzip des Rechtsabbiegens zum Beispiel im deutschen Straßenverkehr ist eins, was garantiert funktioniert, wenn du dich dran hältst. Ja, wenn da Leute das nicht kennen, kommen vielleicht aus dem Ostblock und haben da noch nie einen Führerschein gemacht und kriegen das irgendwie durch 3 Flaschen Wodka, ich weiß, das geht, und fahren dann hier in Deutschland mit ihrem Auto und dann ist nicht garantiert, dass das immer funktioniert. auch wenn du es richtig machst, weißt du? Aber das die Liebesprinzipien sind ultimativ gültig und kraftvoll. Liebe ist eine der wichtigsten Lehren der Heiligen Schrift. Und nur ist das Wort in unserer Kultur doch sehr oft missverstanden. Und es ist wichtig, dass wir Klarheit darüber haben, was Liebe wirklich meint. Ich habe es gestern mit dem Glauben ähnlich beschrieben. Das ist wie wenn du aus dem amerikanischen System hier nach Deutschland kommst und kommst nicht mit unserem metrischen System klar. Wir messen alles in Metern, Zentimetern, Millimetern, Kilometern. Und die haben alles in Inches und Feet und Meilen und so. Und wenn die herkommen und hören, das Ding ist 5 Meter lang, die haben erstmal überhaupt keine Idee. Wenn die hören 20 Grad Celsius, die haben ein Fahrenheit-System, keine Ahnung. Ja, wer das nie kennengelernt hat, der kommt auf ganz andere Gedanken. Und so geht das manchmal, wenn wir von der Bibel hören oder lesen, dass da von Liebe die Rede ist. Dann hat jeder eine andere Idee. Oh, Liebe ist immer was Tolles, klar, aber jeder verbindet es anders. Einige vielleicht sogar mit ganz negativen Dingen und gehen da auf Abstand. Der liebende Gott, hat schon mal jemand zu mir gesagt, ich liebe dich und der hat mich so furchtbar behandelt danach. Und schon habe ich eine Vorstellung, die überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was das Wort darüber sagt. Darum, denk immer an Agape, wenn wir jetzt von Liebe reden. Es geht um die Trotzdem-Liebe. Gott liebt uns trotzdem und wir sind berufen, ebenso trotzdem zu lieben. Du bist sogar berufen, dich selbst zu lieben. Das ist bestimmt das Schwerste von allen. Denn niemand kennt deine Schwächen besser als du selbst. Niemand kennt deine Figurmängel besser als du selbst. Ich rede jetzt von Mängel in Bezug auf die Norm in unserem Land. Wenn wir nach Gottes Norm gucken, gibt es die nämlich gar nicht, die Mängel. Niemand von uns hat wirklich Mängel nach Gottes Norm. Weil er hat nie eine Norm aufgestellt, nach der du dann eben die Größe haben musst, die Taillenweite oder den Brustumfang oder die Oberarme, um gut zu sein. Das sind unsere Ideen. Die haben sich Menschen einfallen lassen, um ihr Schubladensystem zu befriedigen, was ja doch oft sehr hilfreich ist, manchmal aber auch sehr grausam sein kann. Mein erstes Liebesprinzip, das lesen wir im Matthäus-Evangelium 10,37. Und das ist sehr wichtig, gerade auch aufgrund der Berichte, die hier heute gegeben worden sind, kann das hier ein Schlüssel sein für dein Leben. Matthäus 10,37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Das ist ja hart. Das ist echt hart, oder? Was ist das? Ich soll also meiner Frau, meinen Kindern, meinen Eltern Liebe entziehen, um die Gott zu geben? Das geht doch nicht. Kann ich doch nicht wirklich bringen. Gott ist doch Liebe, oder? Für mich heißt diese Stelle, dass Liebe Frucht verhindern kann. Wenn meine Liebe einseitig verteilt ist, dann wird sie verhindern, dass ich für Gott die Frucht produzieren kann und bringen kann, für die ich eigentlich geboren bin. Wir werden nachher noch sehen, dass Liebe in ihrer Substanz, Agape-Liebe, Gottesliebe, sich nicht verbraucht. Und sich stattdessen vermehrt, je mehr sie eingesetzt wird. Gott lehrt das an verschiedenen Stellen. Er sagt, wenn du liebst, wird deine Liebe zunehmen. Es heißt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist, bereits in unsere Herzen. Sie ist also schon da. Nicht immer aktiv. Manchmal eingesperrt in einen Käfig. Wir machen es dann so, wie wir denken, dass es richtig ist. Aber gehen nicht dem Wort Gottes nach, was uns ja ein Gebot mitgegeben hat. Liebe Gott, liebe dich selbst. Und zuvor sogar noch deinen Nächsten. Aha. Mit anderen Worten, wenn ich Gott zuerst liebe, mit allem, was ich habe, dann passiert Folgendes. Ich bekomme einen Anschluss gelegt an einen Wassertank, einen Liebestank, der so gewaltig ist, dass mein ganzes Leben nicht ausreicht, um auch nur ein Millionstel davon zu verbrauchen, wenn es ständig fließen würde. Und wenn du das verstehst, verstehst du, dass Gott niemandem was wegnimmt, sondern im Gegenteil. Wenn du deine Liebe nimmst, die du von dir aus hast, dann ist die bei 3, 4, 5 Leuten verbraucht. Wenn dann der Nächste kommt, da hast du nichts mehr. Ich kann das jetzt nicht. Abstand. Weißt du, hast du schon mal erlebt? Wenn einfach, du hast nichts mehr an Liebe. Du bist jetzt mal um dich selbst, erstmal kümmerst du dich jetzt mal. Das ist jetzt nicht so, kannst nicht noch eine Not übernehmen oder noch jemandem Mitleid geben oder Hilfe geben. Ist nichts mehr da. Nee, Tank ist leer. Wenn ich aber an Gottes Tank angeschlossen bin, dann habe ich die ungebremste Nachfüllaktion. Das ist wie bei McDonald's, weißt du? Manche McDonald's, da zahlst du einmal deine Cola und du kannst immer wieder hingehen und nachfüllen. Ohne Kosten. Kennst du das? Der Trick ist ja, niemand nimmt wirklich das dritte Glas noch, ne? Aber allein das Gefühl, ich könnte, wenn ich wollte, ist schon mal entspannt. Ja? Ich fühle mich damit als Sieger. Und bei Gott ist es eben so. Und bei Gott kann ich permanent nachfüllen. Und wenn ich meine Liebe ganz Gott gebe und dann sagt er, hey, okay, jetzt hast du einen Anschluss, los geht's. Nimm, was du brauchst, gieß deine Liebe aus und deine Frau wird sich wundern. Ist was mit dir? Alles in Ordnung, ich habe Jesus gefunden, ich habe jetzt eine Beziehung mit Gott. Hä? Aber du bist so stinkefreundlich zu mir. Auch weißt du, ich bin jetzt an einen Tank angeschlossen von Liebe, der ist viel größer als der, den ich vorher hatte. Ich habe einfach jetzt mehr zu geben. Ich kann dir jetzt echt dienen als meine Frau. Ich kann dir das Beste geben, das Beste tun. Und ich habe immer noch was. Mir geht nichts verloren dabei. Ich habe gelernt, wenn ich gebe, kommt es nach. Und wenn ich nicht gebe, das Problem ist, dann vertrocknet das Zeug oder fängt an zu stinken. Eine Leitung mit Wasser, die nicht aufgedreht ist, irgendwann stinkt's. Lass fließen, lass die Liebe laufen. Denn die Liebe, die falsche Liebe oder die Liebe mit der falschen Priorität verhindert deine Lebensfrucht. Und gehen wir doch bitte mal davon aus, dass wir alle mit einem Auftrag hier unterwegs sind. Und zwar einem Auftrag von Gott. Nicht jeder kennt den schon, aber Gott hat einen. Und wenn wir nicht in diesem Kerngebot, diesem Meistergebot wandeln, dann werden wir diesen Auftrag wahrscheinlich niemals zu Ende bringen. Und das wäre doch schade, wenn wir irgendwann im Himmel ankommen und Gott sagt, hey, was hast du eigentlich gemacht da unten? Ich hatte was vor und ich hätte dir das auch gezeigt. Ich habe dir nur ein Gebot gegeben, wo ich ganz klar dir vermittelt habe, wenn du das tust, hast du volles Leben. Das meint Nachschub, Überfluss in allem. Und du hast es nicht gemacht. Ich konnte dir nicht die Liebe geben, die du eigentlich haben solltest für den Auftrag. Ich konnte dir nicht die Finanzen geben, die du eigentlich haben solltest für den Auftrag. Ich konnte dich nicht in die Beziehung hineinführen zu Menschen, die ich durch dich segnen wollte. War alles nicht möglich. Und das wäre doch tragisch. Das zweite Prinzip heißt, Liebe kann verloren gehen. Im Ephesus wird im Buch der Offenbarung ja nichts anderes vorgeworfen, als dass es die erste Liebe verloren hat. Die Liebe Nummer 1 nämlich. Die Priorität 1, Liebe zu Gott. Hatte diese Gemeinde, die ja immer noch Gottesdienste hat und all das, offensichtlich verloren. Und Gott rügte sie und sagte, hey, du machst immer noch eine ganze Menge Programm und all das. Hast deine Gottesdienste gut besucht, aber du hast die erste Liebe nicht mehr. Du hast jetzt mehr Liebe, um Leuten zu dienen oder um Missionsreisen zu machen, egal was, aber es ist nicht mehr die erste Liebe zu mir. Du bist in Aktivismus gefallen, hast das verloren, worum es eigentlich geht und was dir auch in all diesen Aktivitäten die nötige Kraft mitgeben soll. Kehr um, sagt Gott. Mir ist das mal passiert, vor einigen Jahren. Ich habe die Liebe zu meiner lieben Frau verloren. Wir sind jetzt wie lange verheiratet? Wie lange? 19 Jahre. Wow. Und irgendwann, ich weiß nicht was, vor 5, 6 Jahren, stellte ich fest, dass ich keine Liebesgefühle mehr für meine Frau hatte. Sie war so wie eine Schwester im Haus. Wir mochten uns, gar keine Frage, aber so die Leidenschaft und das Begehren, und das war irgendwie irgendwo verloren gegangen. Es ist auf der Strecke geblieben, ich weiß nicht. Irgendwann zwischen Kindern, Haushalt, Gemeinde, Dienst, viel zu tun, war's verschwunden. Also Liebe kann verloren gehen. Drittes Prinzip. Liebe kann sterben. Liebe kann so stark abkühlen, dass sie nicht mehr existiert. Und Liebe kann dadurch sterben, dass etwas oder jemand anderes über Gott steht in deinem Leben. Und da sind wir genauso gefährdet wie jeder andere. Wir können sogar unseren Dienst über Gott stellen und denken, wir machen es ja für Gott. Und verlieren aus dem Auge, dass wir es schon längst aus anderen Motiven tun. Wir tun es, weil wir gemocht werden, weil wir Lob bekommen, weil es sich gut anfühlt, gebraucht zu werden. Alles Möglichkeiten, etwas zu tun, was genauso aussieht wie ein leidenschaftlicher Dienst für Gott. Aber die Liebe zu Gott verschwindet dabei, sie stirbt. Und dann sind wir gefragt, zurückzugehen. Mancher ist dann gefragt, mal zurückzuschalten und mal wieder zu Gott zu gehen und sagen, Gott, was mache ich hier? Warum mache ich das eigentlich? Ich sage das manchmal Mitarbeitern, die sich streiten wegen irgendwas, oft wegen Positionen. Ich bin aber der Leiter oder ich möchte aber jetzt hier das Sagen haben oder ich möchte mal Lob kriegen. Pastor, du hast mich schon lange nicht mehr gelobt. Oder ich habe jetzt eine großzügige Summe gespendet. Und der hat nicht mal Danke gesagt. Er ist nicht mal zu mir gekommen und hat mich persönlich besucht und mir Danke gesagt für diese 10.000 Euro Spende. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich mache sowas nicht. Die 1 Euro Spende ist genauso toll wie die 10.000 Euro Spende. Wenn sie mit dem richtigen Motiv gegeben wird. Und der Einzige, der dafür Danke zu sagen hat, ist der Herr Jesus. Ich habe mein Gehalt, egal was du spendest. Das ist nicht mein Unterschied. Aber sein Reich ist es. Wenn ich es nicht für ihn gebe, dann sollte ich es gar nicht geben. Wenn ich den Dienst nicht für ihn tue, dann sollte ich ihn nicht tun. Was weiß ich, das Bistro und macht einen ganz tollen Dienst. Aber stell dir vor, die Köchin da unten steht da und erwartet hinterher von jedem, dass er ihr sagt, wie gut das Essen geschmeckt hat. Und wenn das 3 Sonntage lang nicht oder kaum passiert ist, dann sagt sie, jetzt höre ich aber auf. Vielleicht mit irgendeinem geistigen Grund. Ich habe den Eindruck, Gott möchte mich jetzt in einen anderen Dienst haben. Mal ganz ehrlich, wenn Jesus Christus der Chef des Bistrodienstes ist, gehe ich einfach raus und sage dann noch so eine komische Ausrede? Jeden Dienst, den ich für Gott tue, den tue ich tatsächlich so, als ob Gott mein Chef ist. Egal in welchem Bereich. Wenn ich das nicht tue, muss ich mich hinterfragen, wofür tue ich das? Und das ist heilsam. Herauszufinden, was der eigentliche Grund ist und dann wirklich Buße zu tun, das heißt umzukehren von meiner alten Sicht, der ja noch nur Anerkennung vielleicht sucht, und zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich will dir dienen und ich will auch deinem Volk dienen, deiner Gemeinde dienen, aber ich will das nicht tun, um Dank zu kriegen und all das. Ihr wisst, ich glaube, wir sollten dankbar sein, immer und überall. Wenn du irgendjemandem hier für irgendeinen Dienst ein Lob geben kannst, mach das. Das ist wichtig und gut. Wir sollen einander wertschätzen und ehren. Aber wenn ich den Dienst nur tue deswegen, dann stimmt es einfach nicht. Und dann tue ich auch keinem einen Gefallen, den in so einem Dienst zu lassen. Wir entfernen in der Regel dann auch diese Person aus dem Dienst und sagen, geh erstmal mit Gott zusammen und bring das in Ordnung mit ihm, dass deine Motivation stimmt. Weil die Liebe stirbt sonst. Die stirbt. Warum fallen manche Leute, sogar Pastoren und Prediger, warum fallen sie in Ehebruch und andere Dinge, obwohl sie einen riesigen Dienst tun? Vielleicht 80 Stunden jede Woche für Gott aktiv auf Kanzeln stehen, auf Bühnen stehen. Das Gleichgewicht ist verloren gegangen. Sie haben vergessen, wofür sie es eigentlich tun. Weil sie es eben schon so lange tun und so viel tun und gar keine Zeit mehr haben, sich zu hinterfragen, nachzudenken, zur Ruhe zu kommen und sich zu ordnen. Viertes Prinzip. Liebe zu mir selbst ist mein Liebesmaßstab für andere Menschen. Du wirst letztlich niemanden mehr lieben können, als du dich selbst liebst. Wenn du tief in dir drin Verachtung für dich empfindest, mangelnder Selbstwert ist so das klassische Wort dafür, Unsicherheit. Vielleicht bist du als junger Mann nie bestätigt worden von deinem Vater oder als Frau genauso. Und das hinterlässt in aller Regel Wunden, die nicht ausheilen, auch wenn du 80 bist. Nicht von alleine zumindest. Und dann hast du immer dieses komische Gefühl, ich mache immer noch zu wenig. Das kann sich auch dann ins Christliche hineinflüchten. Ich bete immer noch zu wenig. Ich habe nur 3 Stunden. Und ich hörte, Dr. Joe betet 6. Macht er auch nicht mehr, aber früher hat er das mal gemacht. Und dann kommt dieser Druck. Du willst immer mehr Leistung, weil du es gelernt hast als junger Mensch. Viel Leistung gibt Lob und Liebe. Und keine Leistung gibt Verachtung und Vermeidung und Ablehnung. Im Reich Gottes soll das nicht so sein. Im Reich Gottes soll das nicht so sein. Ja. Also lass die Liebe zu dir selbst auch unter Gottes Prüfung gehen. Denn wenn du andere Menschen nicht lieben kannst, kann das damit zu tun haben, dass du dich selbst nicht liebst. Und ja, wie willst du dann jemand anderes lieben wie dich selbst? Das wäre ja eine Beleidigung. Stell dir vor, du sagst mir, ich liebe dich wie mich selbst. Und ich weiß dann im Hintergrund, ich denke, oh mein. Bitte nicht. Aber wie gut ist, wenn du ein gesundes Selbstwertgefühl hast, du weißt, wer du bist. Wir haben die ganze Konferenz darüber gesprochen, dass wir in Christus die Erben Abrahams sind. Dass uns alles gehört, was Gott hat. Dass er uns seinen ganzen Segen zur Verfügung gestellt hat. Und das alleine schon gibt mir Wert. Es gibt mir Wert, dass ich weiß, Gott hat mich geschaffen. Ich bin nicht der Nachfahre von irgendeinem Gorilla, sondern Gott hat mich gedacht und erschaffen. Das gibt mir Wert. Das Kreuz gibt mir Wert. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist gestorben an diesem Kreuz für mich. Und erstmal nur für mich. So wie du das für dich nehmen solltest. Erstmal nur für dich. Nicht für alle Menschen. Er ist für jeden Einzelnen gestorben. Und wenn dir das keinen Wert gibt, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz schickt, diesen brutalsten Tod sterben lässt, weil er dich so toll findet, weil er begeistert ist von dir, weil er dich zurückhaben möchte in sein Vaterhaus, weil er mit dir die Ewigkeit verbringen will. Denn dazu bist du geschaffen worden. Vor dem Sündenfall war das der Stand des Menschen und da möchte er dich zurückführen. All das gibt uns Wert und dann können wir uns sehr wohl lieben und dann auch andere mit ganz viel Respekt, Achtung und Wertschätzung begegnen. Fünftens, Liebe ist das große Erkennungszeichen, ob man ein Jünger Jesu ist. Möchte ich euch auch kurz belegen, der Bibelstelle aus Johannes 13, Vers 35. Ich lese ab Vers 34, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Wir haben es heute schon mal vorgelesen, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ein Nachfolger Jesu, der seinen Bruder nicht liebt, ist keiner. Jesus bezeichnet ihn als Lügner. Wenn du sagst, du liebst mich und hast deinen Bruder, bist ein Lügner, sagt er. Jesus hat einen hohen Maßstab. Und es ist nicht immer einfach. Aber es ist das Erkennungszeichen für dich und mich als ein Jünger Jesu, als einer, der ihm wirklich nachfolgt. Und nicht nur so tut, als ob. Sechstens, Liebe ist nicht gleich verliebt sein. Ich sag dir ganz ehrlich, Liebe kommt nicht angeflogen. Liebe ist harte Arbeit. Wenn du nämlich deinen Gefühlen nachgehst, wäre Liebe ein Gefühl, das, was uns Hollywood vermittelt, seit ich mich erinnern kann. Ich habe ihn gesehen und ja, ihn und niemand sonst. Und dann greifen die Hormone. Die rosarote Brille mit Scheuklappen ist aufgesetzt. Nichts anderes wird mehr gesehen. Alles wird ausgerichtet nach dieser Person. Und ich denke, ich liebe ihn. Und das sagt man dann ja auch. Oh, ich liebe dich, ich habe mich auf den ersten Blick in dich verliebt. Es gibt kaum eine Lüge, die häufiger verwandt wird. Denn es ist definitiv keine Liebe. Es ist ein Verliebtsein. Und das ist wichtig für den Paarungsfindungs- oder Paarfindungsprozess. Paarfindungsprozess. Ich denke, keiner von uns hat seinen Ehepartner gefunden ohne diese kleine hormonelle Spritze, die Gott uns gegeben hat als Maßnahme, um dann auch wirklich sich zu öffnen und darauf zuzugehen, auf eine Partnerschaft. Aber erstmal war das Gefühl. Nur, was passiert, wenn es dabei bleibt? Vielleicht heirate ich sogar, lebe zusammen. Und nach 1,5 Jahren merke ich, das Gefühl ist nicht mehr da. Verliebtsein ist weg, die rosa Wolken, das Kribbeln im Bauch. Jetzt ist einfach nur ein Mensch, der morgens neben mir aufwacht, mit Mundgeruch und wirren Haaren. Seltsame Angewohnheiten fallen mir langsam auf. Lange Fingernägel, die Zahnpastatube steht immer offen. Und die Socken liegen auch immer neben dem Bett. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich dann vielleicht mich woanders verliebe und sehe, oh, da sind wieder die Schmetterlinge. Du bist's. Ah. Aber ich hab da ja noch jemand. Ah, Scheidung, alles klar, kein Problem, machen wir. Alimente und bla bla bla, okay, das Leben ist halb vorbei, aber den Rest habe ich ja noch. Investieren wir mal in eine nächste Partnerschaft, genau so. Ich liebe ihn nicht mehr, ich muss mich trennen. Hollywood. Pausenlos, guck doch mal, irgendeinen Film. Ist immer wieder diese Formulierung. Es sind keine Gefühle mehr zwischen uns, wir sollten uns trennen. Es ist vernünftig, das zu tun. Das ist der größte Käse. Denn Liebe ist kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung. Und das ist in meinen Augen das eines der größten Geheimnisse, was wir Christen anvertraut bekommen haben und was die Welt so dringend braucht. Da draußen gehen Menschen kaputt, weil sie von einer Beziehung in die nächste stolpern. Und sind wir doch mal ehrlich, die erste Beziehung, in die wir gegangen sind, war die, die uns emotional am tiefsten gebunden hat. Und wir sind niemals wieder in so eine Beziehung hineingestolpert, wie die erste war. Ganz egal, wie viel wir versucht haben. Weil Gott unser Herz verbindet. Wir sind so gemacht. Die erste Partnerschaft, die wir haben, verklebt uns, unsere Seele, nicht nur unseren Körper. Und will uns sagen, das ist dein Partner fürs Leben. Für den Mensch bist du. Mit dem bleibst du zusammen. Den machst du jetzt zum glücklichsten Ehepartner der Welt. Das ist sein Plan. Und dann reißen wir es auseinander und verlieren einiges von uns. Unser Partner verliert einiges von sich. Wir sind nicht mehr dieselben wie vorher. Ich weiß von Leuten, die sehr oft Partnerwechsel hatten, die bis zur Schizophrenie gegangen sind dadurch, weil ihre Persönlichkeit sich jedes Mal ein Stück verändert hat. Davon redet man kaum. Das Dr. Sommer-Team der Bravo schweigt dazu. Und das ist nicht zum Lachen. Das ist wirklich übelst, weil junge Leute da vorsuggeriert bekommen, Sex vor der Ehe ist normal. Sex vor der Ehe war nie normal und wird nie normal sein. Weil die Norm immer noch Gott festlegt. Und Gott hat gesagt, es ist ein Mann und eine Frau für ein ganzes Leben. Das heißt, die Ehe ist der Schutzrahmen für jede erfolgreiche Beziehung. Und der siebte Punkt, den haben ja unsere Mädels vorne schon weggenommen. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl, aber Liebe zieht Gefühle nach sich. Als ich diese Gefühle verloren hatte für meine Frau und ich war durchaus zu vorigen Zeiträumen entschieden, sie zu lieben, aber irgendwie habe ich das vergessen, wie das funktioniert. Ich war sehr beschäftigt, sie war sehr beschäftigt und ich wachte irgendwann auf und dachte, da ist nichts mehr da. Und dann bin ich ins Wort gegangen und habe mich erinnert an die Wahrheiten, die ich selbst auch oft gelehrt hatte zu dem Zeitpunkt schon. Und habe mich entschieden und sage, ich entscheide mich jetzt, meine Frau zu lieben. Sie ist meine Frau und sie wird es sein bis zu meinem letzten Atemzug. Da wird niemals eine andere sein, sondern sie ist es. Und ich habe angefangen, meine Zunge das sprechen zu lassen, wofür ich mich entschieden hatte. Das war emotional noch nicht da. Versteht ihr? Ich habe das noch nicht gefühlt. Aber ich wusste, Liebe ist eine Entscheidung, die Gefühle nach sich zieht und nicht ein Gefühl, das Entscheidungen nach sich ziehen sollte. Das geht meistens schief, früher oder später. Und so habe ich angefangen, meine Frau anzusprechen. Sie wusste von dem ganzen Chaos, glaube ich, gar nichts. Oder? Von meinen Gefühlen, die weg waren. Ich glaube, das wusstest du gar nicht so richtig. Ja? Nachher, ja, nachher habe ich das gesagt, klar. Und ich habe gesagt, du bist meine Traumfrau. Du bist die attraktivste Frau, die ich je gesehen habe. An mein Herz hängt an dir. Du bist die tollste Frau, die ich mir vorstellen kann. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich weiß nicht, wie viel hundertmal ich ihr das gesagt habe in den nächsten Monaten. Bei jeder Gelegenheit, in der Küche, im Schlafzimmer, im Büro. Du, ich liebe dich so sehr. Es waren keine Gefühle da, die ersten Wochen. Nichts. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange das war. Das müsste ich jetzt erfinden. Vielleicht 2, vielleicht 3 Monate. Und irgendwann kamen die Schmetterlinge zurück. Und ich liebte meine Frau nicht nur vom Wort her, sondern auch vom Herzen so tief. Ich will nicht sagen, tiefer liebte ich sie nie, aber viel tiefer kann es nie vorher gewesen sein. Das war wirklich das Original. Das war die ganze Palette von Gefühlen und von Begeisterung. Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, schlug mein Herz ein Stück schneller und meine Augen strahlten. Und ich denke, sie hat das irgendwann auch gesehen, weil das du siehst, wenn jemand verliebt ist. Die kleinen Berührungen fingen wieder an. Ich wollte sie immer wieder mal einfach anfassen und streicheln und ihre Schulter berühren, wenn sie in der Küche stand und all das. Und wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her. Aber die Gefühle sind niemals wiedergegangen. Bis heute bin ich wie ein Goggeln, wenn es um sie geht. Sie ist mein Herzblatt. Und Und das hat was damit zu tun, dass ich nie mehr aufgehört habe, das zu sprechen, wofür ich entschieden bin. Ich habe die Priorität wiederhergestellt. Das war der ganze Zauber. Ich habe wieder das gesagt, wofür ich entschieden war am Tag der Hochzeit. Ich habe mich an dieses Versprechen erinnert, ihr treu zu sein, ihr zu dienen, mit ihr zusammen zu sein. Und ich habe dann ein Versprechen draufgelegt, das bis heute mein Leben bestimmt. Ich habe ihr versprochen, dass ich sie zur glücklichsten Ehefrau auf diesem Planeten mache. Und das ist alltägliches Werk. Das machst du nicht mit einem Rolls-Royce vor der Haustür. Das machst du jeden Tag. Mit kleinen Anerkennungen, mit Wertschätzung, mit Hilfe, mit Wünsche von den Augen ablesen. Ich bin sicher, ich mache das nicht richtig gut, aber ich mache es tief entschlossen. Tief entschlossen. Ich mache da meine Fehler ganz bestimmt, aber das ist, was ich euch empfehlen möchte, ihr Ehemänner. So eine Entscheidung, euer Leben ist nie mehr das Gleiche. Vor allem, wenn es eure Frau weiß. Dann kann die euch nämlich erinnern. Du willst ans Meer, sie in die Berge. Wo fahrt ihr hin? Achter Punkt, achtes Prinzip. Die Liebe macht den Glauben erst wirksam. Ist es nicht schön, dass wir als Glaubensleute, wir sind wirklich Christen, wofür ist das Glauben ganz wichtig, ganz elementar. Wir haben herausgefunden, dass das der Kernpunkt der Bibel darstellt. Der Kernpunkt für ein erfolgreiches Leben. Und Gott hat diesen Kernpunkt mit einer Hülle umgeben, an der wir nie vorbeikommen können. Er sagt, die Liebe ist es, die den Glauben wirksam macht. Alle Glaubenshelden der Welt, du kannst noch so viel Glauben predigen und Worte sprechen, die wahr sind, wenn die Liebe nicht das ist, was all das umgibt, dann ist das alles nur hohl, leer und unfruchtbar. Die Liebe ist der Maßstab. Die Liebe ist die Masterclass Gottes. Wer da rein will, kommt an der Liebe nicht vorbei. Und dann wirst du durch die Liebe und in der Liebe Dinge vollbringen, die dich begeistern und die Welt verändern werden. Du kannst also ohne die Liebe die richtigen Dinge tun. Aus den falschen Motiven, sie werden falsch sein. Und das ist das Schwierige. Du siehst zwei Leute dasselbe tun in der Gemeinde. Vielleicht beide, die eine Zelle leiten. Beide haben gleich viel Erfolg. Und doch ist der eine Erfolg fürs Feuer bestimmt und der andere für die Ewigkeit. Weil der eine aus Liebe wirkt und der andere nur Erfolg haben will, irgendwo ein Lob sucht oder mithalten will oder angenommen sein will. Wisst ihr, all die typisch menschlichen Gründe, warum wir etwas tun können. So achte auf dein Herz, mehr als auf irgendwas sonst. Die Liebe ist der Motor, der antreibt. Alles andere, da geht irgendwann der Sprit aus. Dann brauchst du Sabbat, ja und so, bla bla bla. Ja? Bleib in der Liebe und damit wirst du Kraft und Energie haben für das, worum es geht. Neuntens, Liebe entscheidet über echte Frucht. Johannes Evangelium 15. Gibt es denn auch falsche Frucht? Es gibt sogar Früchtchen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, sagt der Herr. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich könnte jetzt noch was lesen aus Galater 5. Ich spare uns das, ihr könnt das gerne nachlesen. 22 und 23, Galater 5. Da geht es um die Frucht des Geistes. Und da geht es um dieselbe Sache. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und Jesus sagt, der Heilige Geist gibt euch Frucht, eine Frucht. Er sagt nicht Früchte, eine Frucht. Und diese Frucht, im Grundtext steht es so, Liebe, und dann steht ein Zeichen, was etwa unserem Doppelpunkt entspricht. Und dann kommen all die anderen Attribute, die anderen 8 Wörter. Freundlichkeit, Frieden, Freude, Geduld, Barmherzigkeit und so weiter. Mit anderen Worten, in der Liebe, die von Gott kommt, stecken all die anderen Dinge drin, die einen Christen erkenntlich machen sollten. Die sollten wir haben. Wir können nicht nur sagen, oh, ich wachse in Geduld, aber ich bin nach wie vor unfreundlich. Da stimmt was nicht. Diese Sache wächst gleichmäßig. 10. Liebe hat immer Werke. Echte tiefe Intimität mit Jesus und echte Glückseligkeit findet jeder Christ immer in der Mitte der Not eines anderen Menschen. Ich habe den Satz euch schon mal vorgelesen vor längerer Zeit. Ich wiederhole. Echte tiefe Intimität mit Jesus und echte Glückseligkeit findet jeder Christ immer in der Mitte der Not eines anderen Menschen. Denn ein Freund ist für die Not geboren. Ein Freund, der in der Not weggeht, ist kein Freund nie gewesen. Ein Freund bleibt. Ein Freund hilft. Ein Freund ist da, wenn man ihn braucht. Wenn du krank bist und hast eine furchtbare Diagnose bekommen, möge niemandem hier passieren. Nach einem halben Jahr kannst du genau mir sagen, wer deine richtigen Freunde sind. Denn die anderen hören auf, dich zu besuchen und beschäftigen sich mit anderen Dingen. Ein Freund wird für die Not geboren. Wann hast du das letzte Mal jemanden praktisch geliebt? Ich meine jetzt nicht Eros, sondern Agape. Wann hast du das letzte Mal jemanden zum Essen eingeladen? Vielleicht jemand, der dich gar nicht zurück einlädt. Wann hast du das letzte Mal jemanden beim Umzug geholfen? Oder, oder jemandem zugehört und Aufmerksamkeit geschenkt? Wann hast du das letzte Mal jemandem von Jesus erzählt? Einer, oder anders ausgedrückt, du bist in der Lage, alles zu verändern im Leben eines anderen Menschen. Du kannst der Segen sein, den Gott schenken will. Ich habe mal von Bill Wilson gehört, vielleicht habt ihr von ihm gehört. Ich glaube, er ist in New York aktiv mit einer Jugendkirche und karrt da Tausende von Kindern jeden Sonntagmorgen mit eigen angemieteten Bussen zu speziellen Sonntagsschulen, die er veranstaltet. Kinder, die sonst auf der Straße sind und die keinen christlichen Hintergrund haben, wo die Eltern nicht in Gemeinden gehen. Und erreicht so Tausende von jungen Menschen für Jesus. Und dieser Bill Wilson war mal in Thailand auf irgendeiner Missionsreise und stieg da in einem Hotel ab und bekam damit, wie ein Mann mit mehreren Kindern dort sexuellen Verkehr in seinem Hotelzimmer hatte. Und er war so schockiert darüber. Das Mädchen hat ihm vorher die Tür aufgemacht, weil er irgendwas von diesem Mann wollte und hat gesehen, das ist ein kleines Mädchen. Und hinterher hatte er die Schreie gehört in dem Zimmer, weil er hat nebenan das Zimmer gehabt. Und er hat sich vorgenommen, da muss ich was tun. Da muss ich was tun. Und er hat angefangen, was zu verändern. Er hat angefangen, Kinder zu kaufen. Denn diese Kinder, die dort landen, wurden verkauft von ihren armen Eltern. Die haben die verkauft, um selbst die Kinder, die sie behalten, noch durchzukriegen. So groß ist das Elend in manchen Ecken Thailands. Wenn du dein eigenes Kind verkaufst, um ein anderes durchzukriegen, weil du weißt, wenn du das nicht machst, verhungern die alle miteinander. Und er hat gesagt, wenn das die Zuhälter können, wenn die Kinder kaufen können, dann kann ich das auch. Und dann hat er Angebote gemacht, Kinder zu kaufen und die dann in ein christliches Heim hineinzubringen. Sie nach dem Wort Gottes zu erziehen, ihnen eine gute Schulausbildung zu geben und sie dann als Männer und Frauen in die Welt rauszusenden, die eine Chance haben, nicht mehr da zurückzufallen, wo ihre Eltern lebten. Und dieser Mann mit dieser einfachen Idee hat bis heute 1300 Kinder gekauft und so vor der Prostitution und Gewalt bewahrt. Ein Mann kann alles verändern. Wir denken manchmal, wir könnten das nicht. Aber wenn Gott zu dir spricht und gibt dir Barmherzigkeit und Fähigkeit, dann gibt er dir auch Möglichkeit. Dann veränderst du das Leben vielleicht eines Menschen. Nicht jeder muss 1300 Menschen verändern. Aber lass uns doch bei dem einen anfangen. Das ist mein Motto. Einer nach dem anderen. Wenn Gott mir doch einen zeigt, dann möchte ich mich um den einen kümmern, als wäre er der Einzige auf der Welt. Und wenn der irgendwann so stabil und stark ist, dann wird Gott mir vielleicht jemand anderen geben. Oder der eine hilft mir sogar und macht dasselbe wieder. Das ist unser Zellprinzip. Einer macht eine Zelle auf und hilft einem anderen weiter, im Glauben fester zu werden. Irgendwann macht er auch eine Zelle auf und tut genau dasselbe. Das elfte Prinzip. Liebe in ihrer höchsten Form ist Disziplin. In Johannes 14 heißt es, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Im Vers 21 steht, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus selbst war unser Vorbild hier. Er war diszipliniert. Er hat das Kreuz durchgehalten bis zum Schluss. Und ich weiß nicht, ob das irgendein anderer Mensch jemals geschafft hätte, mit der Aussicht, 12 Legionen Engel zur Verfügung zu haben, die ihn raushauen, jederzeit. Und dann hältst du diese Marter, diese Verachtung, diese Gewalt an dir aus, weil du einen Blick hast für das, worum es geht. In ihm zu bleiben, bedeutet ein beständiges, diszipliniertes Leben in seinen Geboten zu leben. Und sein wichtigstes Gebot, das kennen wir nun, das ist Liebe. Wie steht es dir bei dir mit dieser Disziplin, der Stimme Gottes gehorsam zu sein zum Beispiel, täglich das Wort zu lesen oder treu in deinen Diensten zu sein? Darf ich das mal so fragen? Bist du wirklich in deinem Dienst so treu, als ob Jesus dein Dienstleiter wäre und nicht irgendjemand? Wenn nicht, tu Buße und entscheide dich ganz neu, für ihn zu dienen und das in der besten Qualität zu machen. Ich glaube an Vortrefflichkeit für den Herrn. Was ich für ihn mache, tue ich in der größten Vortrefflichkeit, zu der ich in der Lage bin, es zu tun. Es gibt immer Leute, die können es besser als ich. Aber so gut wie ich es tun kann, möchte ich es tun. Die Bibelschule zu besuchen, ist eine vortreffliche Art, dort weiter zu wachsen und hineinzugehen. Ich darf das sagen, ich bin der offizielle Direktor dieser Bibelschule. Und ich war auch der Erste, der sie durchgeführt hat hier. Wir haben jetzt den 4. Jahrgang laufen. Das heißt, sie läuft jetzt im 10. oder 9. oder 10. Jahr. Deswegen bei uns. Das ist eine fantastische Bibelschule. Sich beständig nach mehr auszustrecken, ist so eine Disziplinhaltung. Hart an sich zu arbeiten gehört dazu. Nicht alles mal sein zu lassen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann beschäftige dich mit diesem Fehler und sorge dafür, dass du diesen Fehler nie wieder machst. Wir machen alle Fehler, jeden Tag. Aber ich muss doch keinen zweimal machen. Oder? Ich habe als Vertriebstrainer mit einem BMW-Trainer zusammengearbeitet und der hat mir diese wundervolle Philosophie verraten. Er sagte, er arbeitet oft für BMW und er sagte, BMW hat einen Grundsatz. Erstens, jeder darf Fehler machen. Zweitens aber keinen zweimal. Weil wenn ich einen zweimal mache, habe ich nicht daraus gelernt. Dann habe ich das verleugnet, habe mich da gedrückt, das zu klären. Nein, ich möchte nicht verleugnen, weil mein Wert hängt nicht davon ab, ob ich Fehler mache oder nicht. Auch ihr könnt sehen, dass ich Fehler mache. Das ist nicht mein Problem. Mein Wert sinkt dadurch nicht. Aber mein Wert steigt. Mein Wert, der Wert meines Dienstes, wenn ich aus diesen Fehlern lerne und die Krise zur Chance werden lasse für die Zukunft meines Dienstes. Und so ist es für jeden von uns. Lass dich für den Dienst trainieren. Sei konsequent in der Kindererziehung. Und denke immer daran, deinen Partner höher zu achten als dich selbst. Und zwar ganz praktisch. Und wenn das jeder von euch versucht, wird eure Ehe das sein, wozu sie eigentlich berufen ist. Nämlich ein Stück Himmel auf Erden. Jede Ehe, die ein niedrigeres Niveau hat, gibt dich nicht damit zufrieden. Das ist nicht das Ende. Wir brauchen Zeit, um dahin zu kommen. Unser Charakter muss sich entwickeln. Aber wer kann meinen Charakter besser schleifen als meine Frau. Niemand. Niemand. Wir haben für uns festgelegt, dass ich ihr erster Jünger bin und sie meine erste Jüngerin. Wir tun das miteinander, was wir in unseren Zellen auch tun. Wir helfen einander geistlich zu reifen und den Platz einzunehmen und auszufüllen, den Gott für uns hat. 12. und letztes Prinzip. Du musst nicht jeden mögen, aber jeden lieben. Mögen ist die emotionale Ebene. Es gibt Leute, die mag ich gar nicht. Mit denen kann ich nicht. Von meiner Persönlichkeit. Es ist einfach gegensätzlich. Kennst du das? Aber ich liebe sie. Ich entscheide mich, sie zu lieben. Weil Gott liebt sie. Sie sind wertvoll. Sie sind kostbar. Nur weil sie anders sind als ich, sind sie doch nicht minderwert geliebt zu werden. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann nicht jeden Menschen mögen. Das wäre eine Lüge, das zu sagen. Aber ich muss jeden Menschen lieben, weil das sagt das Wort. Ja? Denn mögen ist fleischlich und lieben ist geistlich. Jetzt habe ich noch ein Wort für Ehepaare. Wollt ihr das noch hören?
Ja.
Wo es schon 12 Uhr ist? Gut. Wenn wir diese wichtigen Prinzipien zur Liebe befolgen, dann werden wir den Zugang zu echtem Leben finden. Denn die Ehe ist unser besonderes Ausbildungsfeld, um Liebe zu lernen. Darum möchte ich an dieser Stelle noch ein paar Sätze zu Ehepaaren sprechen oder solchen, die es werden wollen. Und die Schriftstelle hierzu steht in Galater 6, Vers 9 und 10. Und da heißt es: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Erstens, tu das Richtige, sagt diese Schriftstelle. Eine komme dem anderen mit Wertschätzung zuvor. Entscheide dich, deinen Partner zum glücklichsten Menschen dieses Planeten zu machen und sei damit im Wettstreit mit mir und vielen anderen, die diese Entscheidung auch getroffen haben. Entzieht einander nicht sexuell. Seid füreinander da, auch wenn der eine höhere Frequenz hat als der andere. Helft einander auf jede Weise, die euch nützlich und gut scheint. Lasst nicht zu, dass ein Streit unbeendet bleibt. Auch das ist das Richtige zu tun. Betet gemeinsam. Nehmt euch Zeiten, wenn es nur 5 Minuten sind vom Einschlafen. Aber habt eine kurze Gebetszeit zusammen, als Ehepaar. Nur ihr beiden. Das ersetzt nicht eure stille Zeit mit Gott. Keine Angst, die könnt ihr alleine weitermachen. Aber nehmt auch eine Zeit, wo ihr euch verbindet, auch geistlich mit eurem Ehepartner. Dann habt ein Ehepaar, mit dem ihr über alles reden könnt. Schaut euch um, wo ist ein Mentoren-Ehepaar? Wo ist ein Mann, eine Frau, die für euch ein Vorbild darstellen und die auch die Kapazität haben, euch hier zu dienen? In aller Regel wird es der Zellleiter mit seiner Frau oder seinem Mann, ihrem Mann sein. Schaut nach Leuten, wo ihr euch vielleicht 1-2 Mal im Jahr als Ehepaar einfach trefft. Ladet die doch mal zum Essen ein. So machen es einige Leute mit Iris und mir und das ist sehr schön. Wir essen zusammen und während dem Essen irgendwann kommen dann die Dinge auf den Tisch, um die es eigentlich geht. Das ist schön, eine schöne Atmosphäre, man kann entspannt drüber reden. Und manchmal ist es nur 1 oder 2 Sätze, die schon die Lösung bringen, die Antwort geben, die weiterhelfen. Und es ist eine schöne Atmosphäre, eine Gemeinschaft zu haben, das zu tun. Aber geh auf jemanden zu. Wir haben so viele tolle Leute hier in der Gemeinde, die wirklich dazu befähigt sind, das zu tun. Die Frau soll sich unterordnen. Manche Frauen vergessen das und halten nach wie vor das Heft selbst in der Hand. Das hat was mit uns Männern zu tun. Denn die andere Seite dieser Medaille ist, du als Mann liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der für sie gestorben ist. Ich versichere dir, lieber Mann, wenn du das tust, ist es nur eine Frage der Zeit, wenn deine Frau zu dir sagt, entscheide du, wo wir in den Urlaub hinfahren, entscheide du mit der Kindererziehungsmaßnahme, die jetzt ansteht, entscheide du, wo wir das Geld sparen, entscheide du. Weil wenn eine Frau sich geliebt weiß und weiß, mein Mann würde für mich sterben, der verzichtet auf sein Hobby, wenn es sein muss, damit ich meins tun kann. Der verzichtet auf Vorrechte, die er hätte oder sich nehmen könnte, um mir zu dienen. Der gibt mir ein Taschengeld, was viel höher ist, als worum ich vielleicht gebeten habe. Er möchte, dass ich mir neue Klamotten kaufen kann, dass ich Spaß habe in diesem Leben, dass es mir gut geht. Er fördert mich geistlich. Er passt auf die Kinder auf, wenn ich geistlichen Dienst mache. wenn das deine Frau eine Weile sieht. Ich wüsste kein Beispiel, wo das nicht etwas verändert hat in ihrer Haltung. Aber wir Männer sind die Leiter in der Familie. Und als solche sind wir die, die vorangehen. Ich habe früher, ganz, ganz früh habe ich gesagt, Iris, du musst dich mir unterordnen, ich bin dein Mann. Und sie hat es nicht gemacht. Sie hat mir dann immer die andere Bibelstelle hingehalten. Du musst mich lieben, wie Jesus die Gemeinde, du musst für mich sterben. Ja. Sag ich, ja, mache ich ja, aber erst mal unterordne dich. Pustekuchen, sie war eine junge Frau, sie hat sich absolut nicht unterordnet. Und irgendwann, Jahre später, habe ich dann begriffen, dass es mein Job ist, voranzugehen. In anderen Dingen lieben wir es ja, voranzugehen als Männer, ne? Aber wenn es um sowas geht, schwierig. Gut, tu das und du wirst leben. Das Zweite, was diese Schriftstelle sagt, ist, tut das Richtige beständig. Beständig heißt, hör nicht auf damit, wenn es schwierig wird. Gib nicht auf, wenn es gerade eine Krise gibt. Wissen wir doch alle noch, das erste Baby kam und alles war anders. Die Frau war nicht mehr die Frau, die wir geheiratet haben. Eine Frau verändert sich, wenn sie Mutter wird, und zwar dramatisch. Ja? Sie fährt nicht mehr auf der linken Spur auf der Autobahn. Ihr erstes Interesse gilt nicht mehr ihrem Ehemann. Das ist jetzt jemand anderes im Haus, der sein Recht fordert. Und das ist nicht immer einfach für uns Männer, oder? Aber ich habe auch festgestellt, auch wir Männer verändern uns, wenn wir Vater werden. Auch da verändert sich was. Wir werden weicher. Unsere Muskeln können immer noch da sein, aber wir werden als Person weicher, entspannter. Das bleibt nicht ganz aus, wenn man Kinder im Haus hat. Amen. So sei entschieden, deinen Partner zu lieben, selbst wenn er sich bis zu seinem Lebensende nicht so verändert, wie du das gerne hättest. Und selbst wenn du jeden Tag 2 Stunden dafür betest, ist das kein Garant dafür, dass die Veränderung kommt. Denn das wäre Manipulation. Gebet ist nie für Manipulation gedacht. Wir dürfen bitten, Herr, kannst du nicht. Aber das war es dann auch schon. Wir können nicht sagen, Jesu Namen verändert sich. Es funktioniert nicht, es gibt dann nur Streit. Ausdauer ist die Zwillingsschwester des Glaubens. So setze Gott kein Limit, ganz egal, worum es geht. Mach das Richtige. Bleib dabei, deine Frau zu ehren. Und wenn sie auch nach 3 Jahren sich dir immer noch nicht unterordnet, bleib dabei. Tu das, was von deiner Position aus das Richtige ist zu tun. Und überlass das andere, bitteschön, Gott. Gott ist in der Lage, jeden Menschen zu verändern, aber nicht jeden gleich schnell. Einer ertrage den anderen, heißt es in der Schrift, in dem Zusammenhang der Ehe. Einer ertrage den anderen. Hast du schon mal jemanden ertragen? Das heißt, du nimmst das Gewicht auf die Schulter und gehst ein paar Meter. Das heißt ertragen. Es ist weder was Angenehmes noch attraktiv, aber es ist notwendig. Es gehört in die Ehe, weil nicht jeder gleich stark in jedem Bereich ist. Wenn wir es nicht hinbekommen, unseren Ehepartner ein ganzes Leben lang zu lieben, dann werden wir für keinen weiteren Dienst im Reich Gottes zu gebrauchen sein. Das verspreche ich dir. Keiner bleibt Leiter im Reich Gottes, wenn er das nicht erfolgreich tut. Nicht erfolgreich, zumindest. Edwin Lewis Cole sagte einmal, ein guter Liebhaber ist ein Mann, der eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellt, weil alles andere kann jeder Hund. Das ist für mich der Inbegriff der Männlichkeit geworden, wo ich das als junger Mann das erste Mal hörte. Da dachte ich, ja, das stimmt. In einer Woche mit 5 Frauen schlafen ist doch kein Problem für irgendjemand. Aber eine Frau ein ganzes Leben lang glücklich zu machen, auch noch nach 20, 30, 40 Jahren, das ist etwas, was einen wirklichen Mann bedarf. Oder? Denn der muss charakterlich reifen, der muss sich verändern wollen, der muss Dinge übernehmen, der muss Lasten tragen, auch in der Ehe, wo es nötig ist. Ich wünsche uns, dass wir alle solche Männer sind oder werden. Und dann heißt es, wenn wir das Richtige tun, das Richtige beständig, dann sagt die Schriftstelle uns, dann wird die Ernte kommen. Denn der einzige Weg, die garantierte Ernte, was auch immer das jetzt für dich sein mag, zu verpassen, die ist es aufzugeben. Habt ihr das mitbekommen? Nur wenn du aufgibst, verpasst du die Ernte. Ansonsten sagt dir Galater 6, ganz klar, lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Das Ermatten ist unsere Sache. Wir können ermatten, wir können aufgeben. Wir können sagen, es reicht jetzt. Und dann verlieren wir die Ernte. Ansonsten wird die Ernte kommen, denn die Saat bestimmt die Ernte. Der Zehnte oder das Opfer, was wir hier zusammenlegen, ist so ein Beispiel. Alles, was ich aussehe, wird irgendwann aufgehen. Wenn du immer noch alte Ernten einfährst, dann halte das aus. Wenn Christ 2 Jahre lang keinen Zehnten gegeben hat, bin ich ganz sicher, dann wird er finanziell in Krisen hineinstürzen. Und dann fängt er an, den Zehnten zu geben und nach einem halben Jahr kommt immer noch dieses alte Ernte rein und es wird immer noch schlechter und schlechter. Dann sagt er, ja, ich gebe doch jetzt meinen Zehnten, was ist denn, warum passiert denn nichts? Und dann muss ich ihm sagen, das ist alte Ernte. Da ist immer noch der Dreck im Boden, der kommt noch raus. Es ist aber der letzte, es wird bald aufhören und bald kommt die neue Ernte. Und warte drauf, halte durch, hör nicht auf jetzt, weil dann machst du wieder alles kaputt. Und dann kommst du nie raus. So ist es in allen Dingen, auch im Umgang mit unserem Ehepartner. Hör nicht auf, ihn richtig zu behandeln. Und du wirst deine Ernte garantiert haben. Bring heute die Saat aus, deren Ernte du morgen haben möchtest. Mit morgen meine ich nächsten Monat, nächstes Jahrzehnt. Ja? Ohne Limit. Und sei immer auf der Suche nach Gelegenheiten. Wie kannst du deinen Ehepartner segnen? Was mag er oder sie besonders gern? Welche Liebessprache spricht er oder sie? Die Bücher von Mr. Chapman möchte ich sehr empfehlen, der über die 5 Liebessprachen spricht. Wo kannst du dich für sie hingeben? Wo kannst du etwas aufgeben? Ein Sport, ein Hobby oder einen Traum für sie? Nimm jede Gelegenheit wahr, deinen Ehepartner vor anderen zu ehren und zu loben. Es gibt fast nichts Tödlicheres für eine Ehebeziehung, als die, wenn du deinen Ehepartner woanders lächerlich machst und Dinge erzählst, die ihn dem Spott preisgeben. Das habe ich mehrfach erlebt, immer wieder, und es schüttelt mich, wenn ich das mitkriege. Weil ich weiß, das macht so viel kaputt, es zerstört nämlich Vertrauen. Wenn du etwas in Gegenwart von anderen Menschen über deinen Ehepartner sagst, dann sollten das nur gute Dinge sein und nichts anderes. Ausnahmen würde ich sagen, der Seelsorger, den du hast. Da kann man auch mal über anderes reden, aber sonst niemals. Rede gut über deinen Ehepartner, heb ihn hervor. Red nicht über die negativen Seiten, wir wissen alle, dass wir die haben. Rede über die Seiten, die es wert sind, erwähnt zu werden, die ein Lob wert sind, die deinen Partner woanders besonders gut darstellen. Das mach. Sag doch mal eine Amen jetzt. Amen. Mann! Und vergiss nicht eins, das ist vielleicht noch für die Frauen ganz wichtig. Dein Ehepartner steht über deinen Eltern und über deinen Kindern. Keins deiner Kinder ist so wichtig wie dein Ehepartner. Bedenke, dass der Zeitpunkt kommt, wo in deinem Haus kein Kind mehr sein wird, aber dein Ehepartner im Normalfall immer noch. Mit diesem Menschen wirst du alt werden. Der wird für dich da sein, wenn deine Kinder vielleicht weit weg wohnen. Wir lieben unsere Kinder. Sehr. Aber wir beide, Iris und ich, wir sind entschieden. Wir lieben einander noch ein Stück mehr. Wir sind nämlich die wichtigsten Menschen für unser Leben. Kein Mensch, den Gott mir je gegeben hat oder je geben wird, ist wichtiger für mich als meine Frau. Und ich bin mir dieses Geschenkes sehr bewusst geworden. Es wird niemals jemand kommen, der wichtiger für mich sein kann als sie. Kein Mensch. Natürlich ist Gott wichtiger, aber kein Mensch. Und danach, direkt, mit kurzem Abstand, kommen meine Kinder. Und dann kommen ganz viele Menschen, die ich sehr liebe und auch sehr mag. So, ich fasse es zusammen. Die höchste Form der Liebe ist Disziplin. Der Weg Gottes ist es, zu lernen, alle Zeit Liebende zu sein. Und Liebe ist immer aktiv und hat Werke. Denke dran, zuallererst sollst du die lieben, die die Bibel als Hausgenossen des Glaubens beschreibt. Wir versuchen manchmal, alle möglichen Leuten gute Dinge zu tun. Fang doch mal in der Gemeinde an. Und wenn du in der Gemeinde anfängst, dann fang ganz zuallererst in deinem eigenen Haus an, Leute zu segnen. Und dann fängst du als allererstes bei deiner Ehefrau an, lieber Mann. Das ist die erste, die ein Huni von dir bekommen sollte für ein neues Kleid. Verstehst du? Wenn das passiert, das kannst du überall. Ja, fang an, bei den Hausgenossen deines Glaubens. Oder wenn Gott dir jemanden zeigt, natürlich. Ganz persönlich. Die Ehe ist unser wichtigster Ausbildungsplatz, um echte Liebe zu lernen. Und jetzt kommt die Beziehung zu Gott nochmal zur Sprache. Ich lasse uns doch mal zusammen aufstehen nach dieser langen Sitzrunde. Dieses Kreuz hier habe ich eben als Umschlagplatz für Gottes Liebe und viel mehr bezeichnet. Und dieser Umschlagplatz hat auch eine sehr schöne grafische Darstellung, denn er drückt aus, wie das Minus deines Lebens durch Gott zu einem positiven Zeichen wird. Weil er sagt, Ich gleiche allen deinen Mangel aus nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit. Und das macht aus jedem Minus ein Plus. Aber das passiert nicht selbstverständlich und nicht von alleine. Gott wird niemanden jemals zwingen zu einer Beziehung mit sich selbst, so wie du hoffentlich auch niemals einen Menschen zwingen würdest, eine Beziehung mit dir zu haben. Das ist etwas, was immer von beiden Seiten kommt. Und ich möchte einladen, jeder, der hier jetzt steht und sagt, ich habe keine aktive, lebendige Beziehung mit Gott. Ja, ich weiß, es gibt Gott und ich glaube das irgendwie auch und vielleicht bin ich auch in der Kirche oder so, aber ich kann nicht sagen, ich kenne Gott persönlich, ich lebe mit ihm, ich höre ihn. Dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Ich möchte ein Gebet sprechen, mit dir zusammen, was klar macht, dass du seine Liebe willst und dass du sie hier und heute abholst, und zwar an diesem wundervollen Symbol. Dass du, wenn du hier rausgehst, sagen kannst, er ist jetzt ganz nah bei mir und ich nehme ihn mit überall hin, wohin ich hingehe. Darf ich fragen, ob jemand das möchte? Jemand heute hier klare Sachen machen möchte mit Gott? Kurz die Hand heben, damit ich sehe, bitte. Dankeschön. Wer möchte eine Beziehung mit Gott eingehen und hat diese noch nicht oder hat diese vielleicht vor längerer Zeit aufgegeben? Ist da noch jemand? Okay. Ich möchte Sie einladen, nach vorne zu kommen. Ich bin bei Ihnen.